Ja, gibt es weitere Fragen? Mich würde noch interessieren, wie ist denn der Stand derzeit bei unseren bundesdeutschen Parteien? Befassen die sich überhaupt intern oder programmatisch mit diesem Thema oder ist es eigentlich untergegangen?
Also ich bin vorhin in der Pause angesprochen worden von jemand, der Anfang der 60er Jahre auch hier in der Nähe in Pfullendorf 2 Jahre bei der Bundeswehr war, bei einer Einheit, die die Raketen vom Typ Honest John hatten. Das waren Dinger, die flogen so 50 Kilometer. Und in der Nachbarschaft war ein amerikanisches Munitionsdepot, mutmaßlich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, mit atomaren Sprengköpfen, die dann eben im Kriegsfall möglicherweise an seine Einheit ausgegeben worden wäre. Und 45 Kilometer von Pfullendorf ausgerechnet war klar, die wären irgendwo in Westdeutschland gelandet, diese Raketen, wo eben dann, war ja das Szenario, so welche Truppen, die uns angegriffen haben, bekämpft werden müssen. Und in dieser ganzen Phase war das Argument auch, war mir als junger Soldat überhaupt nicht klar und bewusst, was das denn bedeutet hätte. Und ich habe daraufhin Folgendes gesagt. Wir haben in den 50er Jahren die heftigen, intensiven, auch gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über diese sicherheitspolitischen Fragen gehabt. Ich wiederhole die Frage der Wiederbewaffnung, also Aufstellung von Streitkräften, was ja ursprünglich im Grundgesetz nicht vorgesehen war. Sie erinnern sich, erst durch eine Grundgesetzänderung durchgesetzt wurde. Dann die Frage eben des NATO-Beitritts, das war dann relativ klar irgendwann, nachdem die Adenauer-Regierung das Angebot Moskaus auf ein neutrales, wiedervereinigtes Deutschland abgelehnt hatte 1962, ne, das war die sogenannte Stalin-Note, war im Grunde klar, der Weg geht in die NATO-Integration. Und die heftigste und längste Auseinandersetzung dann über die Atombewaffnung. Das war eine intensive Zeit sicherheitspolitischer Auseinandersetzung, in der natürlich alle politischen Parteien dazu ausgesprochene Programmatiken hatten, Positionen hatten, es heftige Debatten im Bundestag gab, Gustav Heinemann ist zurückgetreten aus Protest gegen die Atombewaffnung, also als Innenminister der ersten Regierung. Adenauer, später wurde er dann Bundespräsident. So, und als das alles erledigt war, 1959, Godesberger Parteitag der SPD, der das dann auch abgesegnet hat, folgten gut 20 Jahre sicherheitspolitischer Friedhofsruhe bei uns. Das heißt, es gab zwar so manche Skandale, die kurzzeitig Aufmerksamkeit erregten. Ich erinnere an den HS-30-Panzerskandal. Das war eine Korruptionsaffäre, in die Minister Strauß damals verwickelt war. Oder als der Spiegel 1962 eine Titelgeschichte machte über die Bundeswehr mit der Überschrift »Bedingt abwehrbereit«, ist die gesamte Spiegel-Chefredaktion mit Rudolf Augstein verhaftet worden und im Gefängnis gewandert, weil die Adenauer-Regierung Geheimnisverrat behauptet. Alles wieder freigesprochen worden. Aber es gab im Grundsatz keine Debatte über die Sicherheitspolitik unseres Landes. Keine Debatte darüber, was bedeutet das eigentlich in der Praxis, wenn es zum Krieg kommt unter Einsatz von Atomwaffen. In der Friedensbildungsphase der 80er Jahre habe ich ja auch immer ohne Tabu auch frühzeitig mit führenden Militärs gesprochen, als viele andere das noch für ein Tabu hielt, dass man mit Soldaten redet, fand da nie ein Problem. Und habe auch mit dem damaligen Generalinspekteur der Bundeswehr geredet, das war Wolfgang Altenburg, aber auch mit inzwischen pensionierten ehemaligen hohen Generälen wie Baudissin, ne, Wolfgang Graf von Baudissin, der die innere Führung der Bundeswehr begründet hat. Und der erzählt, wir hatten ja damals die Sorge, Anfang der 80er Jahre, und die Angst war weit verbreitet, es könnte zu einem auf Europa begrenzten Atomkrieg kommen. Und die Sorge war ja begründet durch zwei Dinge. Erstens gab es in der damaligen Administration von Ronald Reagan Leute in der zweiten Reihe im Pentagon, im Nationalen Sicherheitsrat, die Konzeptpapiere geschrieben haben, die auch öffentlich wurden, darüber, wie man einen Atomkrieg auf Europa begrenzen könne, ohne dass die USA und die Sowjetunion aneinander geraten. Dass man also nur hier den Krieg führt und die Langstreckengeschichten, Bomben, mit denen man von USA, Sowjetunion erreichen kann, nicht einsetzt und damit sich Chicago oder Washington oder New York nicht dem Risiko eines sowjetischen Gegenschlags aussetzt. Das waren Konzeptpapiere und gleichzeitig wird bekannt, die Amerikaner wollen eine neue Atomrakete stationieren, nämlich die Pershing 2, die wegen ihrer ungeheuren Geschwindigkeit in 8 Minuten Ziele bei Moskau hätte erreichen können, ungeheuer zielgenau war. Und rein theoretisch mit einer ausreichenden Anzahl von Pershing 2 wäre es vorstellbar gewesen, mit einem Erstschlag die Gegenschlagskapazität der Sowjetunion so zu zerstören, dass sie eben nicht mehr die gesicherte Zweitschlagfähigkeit gehabt hätte und damit eben auch dieses Modell des Abschreckungspaktes zu unterminieren. Das war ja die große und auch völlig berechtigte Sorge, die viele Menschen damals auf die Straße getrieben. Und in dem Zusammenhang hat Baudissin irgendwann mal in einem vertraulichen Gespräch zu mir gesagt, Herr Zumann, ich will Ihnen sagen, Sie dürfen mich damit nicht zitieren damals, weil damals ja alle Militärs noch geschlossen hinter der Sicherheitspolitik der Bundesregierung standen, bis dann, wie hieß der General, aus Würzburg, kommt gleich wieder drauf, sich öffentlich kritisch geäußert hat, hat Baudissin gesagt, Herr Zumann, die Sorge, die Sie jetzt hier haben in der Friedenswährung, die hatten wir in der Bundeswehrführung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Genau dieselbe Sorge, nämlich dass die Amerikaner uns Europäer abkoppeln von dem Sicherheitsverbund. Was war damit gemeint? Bis 1967 war die gültige NATO-Strategie die massive Vergeltung, Massive Retaliation, womit gemeint war, im Falle eines angenommenen sowjetischen Angriffs mit konventionellen Truppen, mit Panzern, setzt die NATO alles ein, was sie hat. Sowohl die atomare Artillerie, die hier stationiert war, wie Mittelstreckenraketen, wie auch die großen interkontinentalen Hämmer aus den USA. Das sollte uns die Sicherheit geben. Also die Amerikaner sind bereit, bei einem sowjetischen Angriff auf Westdeutschland sogar ihre Städte und ihr Territorium dem Risiko eines sowjetischen Gegenstandes auszusetzen. Das sollte uns die Sicherheit geben. Und dann, so baut es hin, kamen die Amerikaner 67 und haben die Strategie geändert, von heute auf morgen, zur Flexible Response, flexible Antwort. Womit gemeint war, wenn die Sowjets angreifen, konventionell, dann setzen wir zunächst mal nur die nukleare Artillerie ein. Also die Geschosse, die aus Pfullendorf dann vielleicht 45 Kilometer irgendwo, was weiß ich, in Baden-Baden landen oder was weiß ich. Und nur wenn das nicht reicht, um die Sowjets zu stoppen, dann kommt die nächste Stufe, dann Mittelstreckenraketen. Und wenn das nicht reicht, um die Sowjets zu stoppen, erst dann die großen Hämmer. Und Baudissin sagte, wir haben damals die große Sorge gehabt, die Amerikaner wollen uns eben abkoppeln aus dem Sicherheitsverbund. Und die Amerikaner haben das vorgegeben in der NATO und auch durchgesetzt. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, es hat nie wirklich eine gleichberechtigte Debatte unter den NATO-Mitgliedstaaten über die jeweilige Nukleardoktrin gegeben. Das hat die Vormacht USA vorgegeben und die anderen mussten es abnicken. So. Und wir haben dann ab 1979 mit dem NATO-Doppelbeschluss eine Phase begonnen einer sicherheitspolitischen, einer Demokratisierung der sicherheitspolitischen Diskussion. Wir hatten dann knapp 10 Jahre lang wieder intensive gesellschaftliche Debatten über dieses wichtige Thema wie in den 50er Jahren. Und in dieser Phase haben alle politischen Parteien, die es damals gab, intensiv hier mitdiskutiert, haben Programmatik entwickelt, einige eben strikt dagegen, wie die Grünen, die neu entstanden waren, die Linkspartei gab es noch nicht. Die Sozialdemokratie ist unter dem Druck der Friedensbewegung in ihrer Position umgekippt. Sie war zunächst für die neuen Raketen unter Schmidt und 82 dann ist ein Landesverband nach dem anderen umgekippt, hier wesentlich auch unter Einfluss von Erhard Eppler bei Ihnen in Württemberg. Die haben ihre Position geändert. Bei der FDP war eine Mischung, einige so, die sind auch ausgetreten und anderswo hingegangen. So, als das erledigt war, mit dem INF-Vertrag, großes Aufatmen, ist auch verständlich. Dann natürlich, ein Jahr später, 2 Jahre später, die Mauer fällt, deutsche Wiedervereinigung. Und ganz viele haben gesagt, auch in der Friedensregierung, oh Gott sei Dank, dieses Problem ist nun erledigt. Ja? Wir müssen uns nicht noch wieder einen Gutteil unserer Lebensenergie und Zeit auf den Kampf gegen die Atomwaffen verwenden. Ist alles verständlich. Und deswegen ist das aus der Aufmerksamkeit rausgerutscht. Es gab ja auch 2, 3, 4 Jahre bis Mitte der 90er Jahre die Hoffnung, dass es zu einer großen Friedensdividende kommt, also nicht nur im nuklearen Bereich weitgehend alles abgerüstet wird, sondern auch konventionell nicht mehr so viel Geld ausgegeben wird für Waffen. Das hat sich ja alles nicht bestätigt. Und dass die NATO bei ihrer Einsatzdoktrin geblieben ist, bis heute, nämlich Atomwaffen auch als erste einzusetzen, die sogenannte Ersteinsatzdoktrin, die die Sowjets abgeschafft, also die Russland abgeschafft hat, und die NATO sich sogar vorbehält, weiterhin unverändert Atomwaffen auch gegeneinander einzusetzen, die selber keine haben, das ist gar nicht mehr in der kritischen Aufmerksamkeit gewesen. So. Und deswegen gibt es auch keine entwickelten Positionen, wirklich programmatisch im Moment, außer dass eben CDU, SPD, FDP im Prinzip an der alten Politik festhalten, ja zur NATO und ihrer Nuklearwaffendoktrin sagen. Aber es gibt auch kaum mehr Experten, die sich damit befassen. Denken Sie mal an all die Namen, die es damals in der SPD gab, von Egon Bahr angefangen, die sich mit solchen Themen profilierten und damit auch ihre politische Karriere machten. Gibt es heute im Moment kaum mehr. Die Linkspartei ist als einzige entschieden gegen die Atomwaffenpolitik der NATO und auch gegen andere Teile der militärischen Sicherheitspolitik. Bei den Grünen ist das zunehmend gekippt nach ihrer Zustimmung zum Kosovo-Krieg. Und wenn ich mir die Rede der neuen Hoffnungsträgerin, Frau Baerbock, in München genau angehört habe, was ich gemacht habe, muss ich sagen, da wird es auch keinen Widerspruch mehr geben gegen die Atomwaffen. Schon Joschka Fischer hat, als er Außenminister wurde, nichts mehr getan, um den Abzug der amerikanischen Atomwaffen ernsthaft gegenüber Washington durchzusetzen, obwohl das damals noch im grünen Parteiprogramm stand. Das ist im Moment die Situation und die Medienberichterstattung über das Thema wird im Wesentlichen bestimmt von den Leithammeln der außen- und sicherheitspolitischen Berichterstattung. Das ist Stefan Cornelius bei der Süddeutschen, Klaus-Dieter Frankenberger, Auslandschef bei der FAZ, Herrn Bittner bei der Zeit. Und diese Leithammel sind, das ist ja alles auch nachgewiesen in Studien, alle sehr eng eingebunden in die transatlantischen Beziehungen, NATO-nah, nah an der US-Regierung, die eben das alles für richtig halten, dass wir so weitermachen. Und in ganz vielen anderen kleineren Medienredaktionen, die gar nicht die eigenen Kapazitäten mehr haben, um jemanden zu beschäftigen, der oder die sich nun ausschließlich mit diesen Themen befasst, wird einfach abgeschrieben, was die großen Leithammel bei Spiegel Online oder in der Süddeutschen dazu schreiben. Das ist im Moment die Lage und ich frage mich auch, wie kommt man da wieder raus? Und deswegen muss ich noch 2 Sätze sagen, Frau Weber. Wir haben Ende der 70er Jahre uns auch überlegt, wie weckt man mehr Interesse zu diesem Atomwaffenthema, weil ja absehbar war, ab 77 macht Helmut Schmidt eine Rede und entdeckt die Raketenlücke und behauptet, wir brauchen was Neues. Ne? Das war ja die Vorgeschichte zum NATO-Doppelbeschluss. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch ganz unten anfangen. Und wir haben damals, weil damals bei der evangelischen Friedensorganisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienst, eine Kampagne gemacht, atomwaffenfreie Städte und Kommunen in Deutschland. Was dazu geführt hat, in ganz vielen, in über 1000 Städten, kleineren und größeren unseres Landes, haben Menschen den Antrag gestellt im Stadtrat, dass der Stadtrat beschließt, wir erklären uns atomwaffenfrei. Ich glaube in Karlsruhe auch. Das hat an ganz vielen Orten zunächst mal die Debatte bedeutet, wir sind überhaupt nicht zuständig. Ne? CDU, SPD, FDP haben gesagt, der Stadtrat ist nicht zuständig für Außenpolitik, das gehört nicht hierhin. Darüber gab es den Streit, aber das hat politisiert und zur Diskussion dann doch geführt über das eigentliche Thema. Im Ergebnis haben sich über 1000 Kommunen in Deutschland damals für atomwaffenfrei erklärt. Heute stünde das wieder an. Ich denke, solange die Bundesregierung sagt, wir unterschreiben den UNO-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen nicht, könnte man eine Kampagne beginnen, einzelne Städte und Kommunen unterschreiben dieses Abkommen. Genau dasselbe, was in den USA passiert, wo die Trump-Administration aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist und bei der letzten internationalen UNO-Klimakonferenz die Vertreterinnen von über 600 US-amerikanischen Städten, Dörfern, Landkreisen erschienen sind und gesagt haben, wenn unsere Regierung das nicht unterschreibt, unterschreiben wir das und setzen es lokal auf. Ich glaube, durch einen solchen Ansatz würden wir in Deutschland auch die Debatte wieder über die Atomwaffen bekommen und damit auch die politischen Parteien dazu bringen, das wieder ernsthafter zu diskutieren als bisher der Fall. Danke für Ihre Bitte.